Tja, der Grand Prix in Aserbaidschan, Baku, der ist ziemlich blass geblieben. Die Ergebnisliste, die sieht auf jeden Fall spannender aus, als es dann der Grand Prix selber war. Ja, Scan konnte unsere Erwartungen nicht erfüllen, abgesehen davon, dass Oscar Piastri eine komplette Pannenshow das ganze Wochenende abgezogen hat und in der ersten Runde gleich rausgecrashed ist. Es ist nicht wirklich was viel passiert. Am Ende ist dann der große Dominator wieder Max Verstappen gewesen, der eigentlich immer dann abstaubt, wenn eben die McLaren die Federn lassen müssen. War ein überzeugender Start, Zielsieg. Carlos Sainz mit seinem Podium hat dann auch für ein riesengroßes Ausrufezeichen gesorgt, aber auch der hat jetzt kein wahnsinnig spektakuläres Rennen in dem Sinn abgeliefert. Ja, wir besprechen trotzdem, genauso wie natürlich die Mercedes-Piloten, die ein sehr gutes Rennen abgeliefert haben. McLaren und Ferrari sind dementsprechend die großen Verlierer an diesem Wochenende. Dafür gibt es sehr viele Gründe, die wir jetzt alle aufarbeiten, mit ein paar anderen Sachen auch noch, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Ihr seid beim Kreisfahren, eurem Kanal für News, Infos und Hintergründe aus der Welt der Formel 1. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen, und damit geht's los.
Ja. Und los geht's. Die Geschichte dieses Aserbaidschan Grand Prix ist natürlich nicht vollständig erzählt, wenn wir nicht auch über die Quali ein bisschen reden. Das war eine spektakuläre Qualifikation tatsächlich am Samstag, die wir da gesehen haben. Wahrscheinlich die längste aller Zeiten, 1 Stunde 58 netto mit ein bisschen Vor- und Nachgeplänkel, waren es wirklich über 2 Stunden.
Ja,
wir hatten 6 rote Flaggen, wir haben uns während der Quali auch immer wieder ein bisschen ausgetauscht. Das war sehr zäh, oder?
Ja, ich muss sagen, also das haben manche von euch bestimmt anders gesehen, aber ich konnte es mir fast nicht mehr anschauen. Also ich fand es so nervig, ständig ist jemand rausgeflogen. Wenn's an anderen Dingen gelegen hätte, dann wäre es wahrscheinlich aus meiner Sicht nicht so nervig gewesen, aber du hattest halt ständig irgendwelche Topfahrer, die eigentlich wenig bis keine Fehler machen, und dann kommt irgendein Windstoß und dann ist wieder rote Flagge. Also niemand ist in den Flow gekommen, das hat so wirklich keinen Spaß gemacht, aber hat natürlich auch ein bisschen dafür gesorgt, muss man fairerweise natürlich auch anerkennen, dass dann dieses etwas exotische Quali-Ergebnis am Ende rausgekommen ist. Also insofern will ich mich nicht komplett beschweren, aber es waren schon sehr, sehr zähe 2 Stunden, also ja.
Ja, es hat gedauert auf jeden Fall, da stimme ich dir schon zu, der Flow war nicht wirklich da, aber du hast schon angesprochen, der Wind war da natürlich maßgeblich beteiligt an der ganzen Geschichte. Baku wird ja nicht umsonst die Stadt der Winde genannt und liegt natürlich auch direkt am Meer, da pustet das öfter mal durch. Ja. Und Wind an sich ist gar kein Problem für Formel 1 Autos, aber so unvorhergesehene Windböen, die dann plötzlich aufkommen und natürlich, wenn es im ungünstigsten Zeitpunkt ist, ja, wenn man eine Kurve gerade einlenkt oder anbremst und dann kommt nochmal von hinten Windstoß und schiebt dich noch ein bisschen weiter voran, ist natürlich bei der Millimeterarbeit, die Kollegen da verrichten, dann natürlich entsprechend desaströs. Es hat ja auch zwischenzeitlich ein bisschen getröpfelt, sogar ein bisschen geregnet, das haben wir gar nicht so am Fernseher sehen können, aber die Piloten haben das durchaus gespürt. Kimi Antonelli hatte da so einen wilden Funkspruch, hat gemeint, die weißen Linien, ne, die Fahrbahnmarkierungen sind wieder glatt wie Eis, und ja, ist sicher dem einen oder anderen auch zum Verhängnis geworden oder hat eben dafür gesorgt, dass die Piloten ein bisschen vom Gas gehen. Also das Q3 war dann wirklich extra wild, als erst Charles Leclerc, dann Oscar Piastri da in der Mauer gelandet sind. Ja, Favoritensterben war da auf jeden Fall angesagt, aber einer hat sich dann natürlich wieder nicht aus der Ruhe bringen lassen. Max Verstappen stand mit beinahe einer halben Sekunde Vorsprung auf Pole Position. Der ist wirklich durch nichts aus der Ruhe zu bringen, der Kollege. Dahinter aber, und das war halt die eigentliche Sensation, ne? Carlos Sainz und Liam Lawson ganz vorne drin, ausnahmsweise mal. Exotische Startaufstellung, du hast es gesagt, aber das Rennen und der Rennverlauf haben es eigentlich dann nicht hergegeben, oder?
Ja, naja, kann man so auch nicht unbedingt sagen. Also spannend war es nicht im Sinne von Positionskämpfen, beziehungsweise die sind weitgehend ausgegeben. Ganz am Anfang, da war es, finde ich, schon interessant.
Die erste Runde.
Ja, die ersten paar Runden fand ich schon ganz spannend. Da waren auch noch viele Leute nah beieinander. Da ging schon ein bisschen was, aber ja, danach war da nicht mehr so viel los, das stimmt. War natürlich auch vor allem der Tatsache geschuldet, dass Oscar Piastri dann gleich eine weitere Fehlerkette sozusagen losgetreten hat, die nicht nur ihn übrigens betroffen hat, sondern auch Fernando Alonso. Der hat ja mit Piastri zusammen einen Fehlstart hingelegt. Der hat dann auch sich direkt bei seinem Team entschuldigt und hat gesagt, ich hab halt auf Piastri geschaut. Das ist halt so ein Instinkt, das kann man ihm jetzt auch nicht vorwerfen. Man orientiert sich dann irgendwie schon, am Vordermann sozusagen. Und man schaut natürlich auf die Ampel, aber wenn da was passiert, dann ist irgendwie, geht's anscheinend mit einem durch. Es hat auch als Schumacher gesagt, dass das eine ganz natürliche Reaktion ist. Ist halt so. Bei Piastri ist es so, er hat einfach zu früh die Kupplung losgelassen sozusagen. Ist dann mehr oder weniger hat die Nerven verloren, hat dann viel Zeit verloren, indem er dann natürlich dann erstmal das Auto wieder zum Laufen bringen musste. Und dann anscheinend war es mit der Coolness irgendwie nicht mehr so weit her, weil dann hat er natürlich, das heißt natürlich, er war dann Letzter und musste sich durchs Feld pflügen. Es hat auch ein paar Kurven ganz gut ausgeschaut, da ist er dann relativ problemlos an ein paar Leuten vorbeigezogen, aber dann ja, hat er im Prinzip seinen Qualifying-Fehler wiederholt. Kann sein, dass da wieder ein bisschen Wind im Spiel war, aber das darf ihm so nicht passieren und das ist ja auch eigentlich niemand so wirklich passiert dann im Rennen, zumindest nicht in der Qualität, wie das bei Piastri der Fall war. Im Quali war es noch ziemlich hochfrequent sozusagen, diese Art von Fehler. Wir haben es das ganze Wochenende ja auch gesehen, dass selbst Leute, die nicht gecrashed sind, die haben dann Notausgang genommen, verbremst, Windstoß und so weiter.
Ganz viel.
Trotzdem, auch Piastri hat die Schuld auf sich genommen, hat sich dann bei Team und bei Fans entschuldigt und ja, logischerweise dann Zweckoptimismus aufs nächste Rennen verwiesen, Besserung, freut sich auf die letzten Rennen und so weiter und so fort, aber jetzt ist natürlich die Diskussion am Laufen, zeigt er wirklich Nerven, ist das was, was naja, man ihm jetzt ankreiden kann, war das ein reines Off-Wochenende oder woran hat es gelegen? Ich würde es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so hoch hängen. Es war jetzt ein Katastrophenwochenende. Manche haben ja auch lustigerweise geschrieben, so der Piastri, der hat sich jetzt alle Saisonfehler für ein Rennen sozusagen aufgehoben.
Ja, kann ja sein, ne?
Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Klar, das macht er natürlich nicht mit Absicht, aber er ist tatsächlich einer der fehlerärmsten Fahrer im ganzen Grid. Das muss man auch ganz klar festhalten. Also ich rechne jetzt damit, dass das jetzt schon wieder deutlich bergauf geht. Und Lando Norris, der hatte jetzt seine große Chance, da zu profitieren, hat er nicht geschafft. Da reden wir auch noch gleich drüber. Was ist denn deine Meinung?
Ja, ich denke auch. Es war einfach ein Off-Wochenende. Es lief irgendwie die ganze Zeit schief. Da, die Pace der McLaren war schon mal nicht da. Ne? Das ist schon mal Punkt 1. Und ich glaube, beide, sowohl Norris als auch Piastri, haben dann versucht, mehr rauszuholen, als irgendwie drin war. Auch im Rennen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was bei Lando Norris los war. Es war im Prinzip dann so, dass das Oscar Piastri da wahrscheinlich so ein bisschen in eine Fehlerschleife reingeraten ist irgendwie. Ja, dass er einen Fehlstart macht, dass er einfach so losfährt, das sieht man ja generell bei keinem irgendwie eigentlich so wirklich oft. Und
ja, Norris letztes Jahr war es ja, glaube ich, in Brasilien so, ne?
Ja. Aber wie gesagt, da waren die Bedingungen ja auch noch komplett wild, ne? Ja. Und das Prozedere war ein bisschen durcheinander. Aber dass einer bei einem ganz normalen Start wirklich zu früh losfährt, das, keine Ahnung, was da passiert ist. Selten, vielleicht hat er den Finger irgendwie gezuckt einfach an der Kupplung. Die Kollegen kuppeln ja am Lenkrad, wie ihr wisst, ne? Und bis er dann wieder das Auto in Gang bekommen hat, war er eben Letzter. Und dann hast du ja schon ganz richtig analysiert, war es wahrscheinlich mit der Coolness vielleicht dahin. Ich glaube aber nicht, dass es ein Windstoß war. Er hat einfach zu spät gebremst. Man hat dann den Vorfall aus mehreren Onboard-Perspektiven gesehen. Und ich glaube, Gasly war hinter ihm. Der hat deutlich früher gebremst. Man hat gesehen, der Piastri fährt da einfach noch weiter geradeaus. Und Gasly hat die Kurve ganz normal bekommen. Und der Piastri war ein paar Meter vor ihm schon in der Mauer. Aber ich fand's groß und gut, wie er dann reagiert hat. Ganz entspannt. Wieder Meme-Material produziert, da saß er dann an der Strecke ganz entspannt, Füße hochgelegt und hat sich das Rennen live auf der Strecke und aber am Handy von irgendeinem Streckenmarschall wahrscheinlich angeguckt.
Ja, das müssen wir jetzt machen, ne?
Klar, ich glaube, aber er hat da seine Gedanken sortiert und die Entschuldigung ans Team, an die Fans war dann auch wirklich ehrlich und ich glaube, damit ist das Ding für ihn abgehakt. Also er ist mental sehr stark. Ich glaube nicht, dass er da Nerven gezeigt hat grundsätzlich. Ich glaube nicht, dass er da ein Problem hat. Das Wochenende lief einfach für McLaren generell nicht gut und für ihn insbesondere auch nicht gut. Und ich glaube, er wischt sich jetzt den Mund ab und wird in Singapur wieder volle Kanne angreifen.
Ja, und ansonsten kann man sagen, das war, wie gesagt, eher spannungsarmer Grand Prix. So auf die Highlights gehen wir natürlich ein. Es gab einige tatsächlich, aber halt nicht wegen spannender Rennactions, sondern halt wegen anderen Gründen. Einer der Gründe, der verhindert hat, dass es eben spannende Rennaction gab, das waren natürlich die DRS-Züge, die sind berüchtigt in Baku, auch wenn an und für sich die Strecke schon viel Potenzial für coole Überholmanöver gibt. Gerade die Hochgeschwindigkeitspassagen, die eben, oder die langen Geraden vielmehr, die dann eben auf 90-Grad-Kurven oder auf die 90-Grad-Kurven folgen, ne? Die sind eigentlich prädestiniert für Überholmanöver, haben wir jetzt nicht so oft gesehen, eben wegen der DRS-Zügen und auch, weil eben außer Piastri kaum Fehler passiert sind. Ja, und Verstappen, der hat ein Wochenende abgeliefert, sozusagen, wie wir es eigentlich aus besten 2023er Zeiten kennen. Da spielt aber natürlich auch mit das McLaren-Update, wollte ich schon sagen. Das Red Bull-Update natürlich, das in Monza eingeführt worden ist, und das war relativ umfangreich. Anscheinend zumindest mal in Monza und in Aserbaidschan sehr gut funktioniert hat. Also das Auto hat schon wirklich was hergegeben. Das sieht man auch daran, dass Yuki Tsunoda zum Beispiel sehr nah dran war, also vergleichsweise nah dran. Mhm. Deutlich näher, als es die letzten paar Rennen der Fall war, und auch wirklich ein starkes Rennen abgeliefert hat. Das können wir ganz am Ende auch noch mal ein bisschen besprechen. Ja, aber dann schauen wir mal. Also sprechen wir doch mal ein bisschen über Max Verstappen, Dave.
Ja, absolut fehlerfreies Wochenende von ihm. Er scheint irgendwie immun zu sein gegen Wind oder andere Faktoren. Der Nieselregen, das hat ihm alles hat ihn da alles überhaupt nicht abgelenkt in irgendeiner Form. Er ist komplett humorlos wieder seinen Stiefel runtergefahren. Du hast es angedeutet, Red Bull bringt nach wie vor immer Upgrades, ja, und noch gar nicht so wenige, noch gar nicht so kleine. Man hat generell das Gefühl, da ist ein bisschen Ruhe drin, jetzt seitdem Christian Horner weg ist. Die Arbeitsweise der Mannschaft hat sich auch ein bisschen verändert. Helmut Marko hat es neulich auch thematisiert. Die Mannschaft vertraut nicht mehr nur auf den Simulator, nicht mehr nur auf Daten. Die hört auch auf ihre Piloten. Und Max Verstappen mit seiner Erfahrung natürlich kann da schon einen großen Einfluss machen, ja, oder einen Einfluss haben. Das war in Monza zu sehen, da basierte ja dieser Setup-Wechsel wirklich auf seinem Ratschlag. Die Mannschaft war eigentlich erstmal skeptisch oder dagegen teilweise sogar. Er hat sich durchgesetzt und hat das Ding nach Hause gefahren. Auch in Baku jetzt, bin ich mir sicher, hat er auch seine Expertise wieder mit eingestreut, was das Setup angeht. Und er lag damit goldrichtig, ja. Das Auto ging wunderbar. Er hat einen Rekord aufgestellt sogar in Baku. Ja. Er hat den 6. Grand Slam seiner Karriere eingefahren. Das allein ist noch kein Rekord, aber er hat jetzt in 5 Saisons hintereinander mindestens einen Grand Slam eingefahren, und das ist tatsächlich noch keinem gelungen zuvor. Grand Slam, ihr wisst es, Pole Position, schnellste Rennrunde, jede Runde angeführt und natürlich dann der Sieg. Das ist schon ein Ding, ja. Nicht jeder hat es überhaupt mal geschafft. Nicht jeder Weltmeister übrigens auch. Wenn ihr Kanalmitglied seid, ja, dann schaut mal rein. Wir haben da eine schöne im Kreisfragen-Frage für euch vorbereitet heute. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja. Der Red Bull scheint da wirklich in Form zu sein. Max Verstappen ist sowieso irgendwie immer in Form. Und wenn die McLarens jetzt weiter so schwächen wie zum Beispiel in Baku und wenn Verstappen weiter dann Siege holt, so vermeintlich geschenkte und leichte Siege, ja, die hat er sich natürlich verdient, die fußen auf seiner fahrerischen Klasse, gar keine Frage, aber McLaren hat sie ihm jetzt relativ leicht gemacht, ja, zumindest in Aserbaidschan. Wenn das so weitergeht, macht uns der Verstappen dann den Raikkonen von 2007 und pusht den beiden McLaren-Piloten dann nochmal auf den letzten Metern irgendwie dazwischen, spuckt ihn in die Suppe und holt sich dann den WM-Titel. Das ist eine Frage, die stellen wir auch gerne euch. Ja? Also wenn ihr da eine Meinung habt, und die habt ihr mit Sicherheit, dann ab in die Kommentarsektion, Freunde. Kann Verstappen ernsthaft noch in den WM-Kampf eingreifen? Ja, nein, das ist die Frage. Wir schauen mal kurz auf die Zahlen. Oscar Piastri liegt aktuell noch vorne in der Wertung mit 324 Punkten. 25 Punkte dahinter Lando Norris, der steht bei 299. Und 69 Punkte dahinter mit 255 Punkten auf Rang 3 ist Max Verstappen. Also knapp 70 Punkte ist eine ganze Menge Holz. Wir haben aber noch 7 Rennen und 3 Sprints. Also es gibt schon noch einiges zu holen an Punkten. Ja, Sebastian, Frage der Fragen. Glaubst du, der kann da noch eingreifen oder eher nicht?
Also es ist natürlich rechnerisch möglich. In der Formel 1 kann alles passieren. Kimi Räikkönen, wie gesagt, ist da ja ein Paradebeispiel, dem man das auch damals extrem
Vettel
gegönnt hat.
Vettel 2010 übrigens, ja, auch. Der kam ja auch von weit hinten noch und hat es noch.
Ja, und also teilweise auch in etwas kleinerem Umfang, auch 2021 dann hinten raus, hat der Hamilton dann auch nochmal ordentlich Punkte gemacht und dann für ein spannendes Saisonfinale gesetzt. Also es kann immer passieren, natürlich. Aber mal so auf die Umstände anschaue, dann wird es schon deutlich unwahrscheinlicher. Also erstmal natürlich Max Verstappen, unfassbares Wochenende fahrerisch hingelegt. Hat er sich mehr als verdient, diesen Sieg, und sicherlich auch die beste fahrerische Leistung an diesem vergangenen Wochenende. Aber man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, umfangreiches Update am Red Bull in Monza gekommen. Da war vor allem viele Teile, also der komplette Unterboden im Prinzip neu gemacht. Auch der Frontflügel hat ein paar Überarbeitungen erhalten. Und das hat das ganze Paket sozusagen stabiler und vorhersehbarer gemacht. Das sehen wir, wie gesagt, auch an Yuki Tsunoda. Der hat auch wirklich schönes Racing gezeigt an diesem Wochenende. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die McLaren auf diesen, ja, beiden Highspeed-Strecken jetzt nicht ganz so dominant waren, wie es auf anderen Strecken der Fall ist. Also jetzt vor allem in Baku haben sie anscheinend wirklich Probleme gehabt, irgendwie auf Temperatur zu kommen. Und wenn man jetzt mal vorausschaut, Singapur ist absolut kein Max Verstappen-Land. Das einzige Rennen im Kalender, das er noch nicht gewonnen hat, tatsächlich. Und das sieht noch nicht. Ja, kann natürlich passieren, aber es ist eher unwahrscheinlich. Also er hat wirklich schlecht ausgeschaut die letzten Jahre dort. Auch der Red Bull ist, naja, in den letzten Jahren einfach nicht ein Auto gewesen, das wirklich sich mit der Strecke gut anfreundet. Und dann kommen eigentlich, selbst wenn es da gut ausschaut, dann kommen die wirklichen Fragezeichen. Denn zum Beispiel Mexiko und Brasilien, das sind Strecken mit vielen mittelschnellen und schnellen Kurven. Und da ist, das hat nicht irgendjemand gesagt, nicht ich, nicht Dave, sondern tatsächlich Laurent Mekies, der Red Bull-Teamchef selber, die McLaren zerstören uns, also Red Bull, auf den mittelschnellen und schnellen Kurven und da kommen...
Katar vor allem, denke ich mal, ne? Da hat es ja fast nur langgezogene schnelle
Kurven. Sag mal so, ich kann es mir nur vorstellen, wenn jetzt ein paar häufigere Off-Wochenenden kommen von Piastri und Norris. Noch Pech hatten wir ja jetzt aber in letzter Zeit ja auch, Stichwort in Silverstone war es, ne? Als dann der Norris dann, als der Norris... das Auto abgefuckt.
Oder Schaden, ne?
Sandford, das war stimmt, Sandford. Ja, genau. Ja. Siehst du mal, es passiert so viel in letzter Zeit, was auch nicht unbedingt für McLaren läuft. Naja, aber da muss halt, wie gesagt, viel zusammenkommen. Ich glaube es eher nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn es nochmal knapp wird, denn es wäre natürlich schön für die WM und für die Story, ne? Also hätte ich gar nichts dagegen.
So. Und was den WM-Kampf angeht und die Rolle von Max Verstappen, da hat auch unser heutiger Stargast ein bisschen was zu sagen. Und damit können wir natürlich auch zum nächsten Punkt überleiten. Wir werden gleich über McLaren sprechen, aber weil das unser lieber Freund JF1 auch tut, lassen wir ihm erstmal das Wort. JF1, die Bühne sei dein.
Puh, war das ein katastrophal schlechtes Wochenende von Piastri, muss man einfach so sagen. Ich habe es schon natürlich schon kommen sehen, dass er mal Fehler machen wird. Aber dass es so schlecht sein wird und ausgerechnet auch noch in Baku, die Strecke, die ihm ja eigentlich so liegt. Ja, das habe ich nicht kommen sehen, aber spricht wahrscheinlich einfach dafür, dass jetzt auch der Iceman der Formel 1, Oscar Piastri, Nerven zeigt. Das wird weiterhin Würze in die Formel 1 WM bringen. Und das ist ja für uns Formel 1-Fans auf jeden Fall richtig schön anzusehen. Lando Norris, der kann nicht wirklich hier profitieren. Das ist natürlich viel zu wenig. Er hat es vor allem aus meiner Sicht am Samstag vergeigt im McLaren, nur auf P7 in diesem Auto. Ich denke, da war auf jeden Fall mehr drin. Heute war es schwierig zu überholen. Da würde ich ihm nicht zu viele Vorwürfe machen. Aber es zieht sich halt so ein bisschen über die Saison, dass er halt auch nicht so 100% punchy unterwegs ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, und jetzt natürlich die Frage, viele sehen ihn schon wieder im WM-Kampf, Max Verstappen. Ich sehe es noch nicht so, aber vielleicht haben wir ja so eine Situation wie 2007, als ja ebenfalls McLaren intern eigentlich um die WM gekämpft worden ist. Und dann hat sich am Ende ein Dritter gefreut, nämlich Kimi Räikkönen, damals im Ferrari. Wird das jetzt Max Verstappen sein im Red Bull? Wird er da wirklich nochmal angreifen können? Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass 2025 vielleicht nicht die gleiche Geschichte schreibt, aber doch eine sehr, sehr ähnliche. Mal gucken, mit welchem Ausgang, aber dass Max Verstappen auf jeden Fall wieder um Siege mitfahren kann, das bringt Würze auch in diesen McLaren-Kampf rein. Das darf uns Formel-1-Fans auf jeden Fall freuen. Deswegen freue ich mich auch auf die nächsten Rennen. Singapur glaube ich aber, dass Oscar Piastri zurückschlagen wird. Aber mal gucken, was denkt ihr?
Ja, was sagen wir denn dazu? zu Max Verstappen haben wir eigentlich schon alles gesagt. Ne? Machen wir mit dem McLaren weiter.
Hat Oscar Piastri versagt, ist die Frage der Frage.
Ja, hat er ja in gewisser Hinsicht schon, ne? Also
irgendwie schon. An diesem Wochenende.
Wochenende hätte man jetzt, muss man fairerweise sagen, nicht viel schlechter machen können. Tut ein bisschen weh, weil wir wissen, Piastri ist kein Fahrer, der viele Fehler macht. Und vor allem, der auch wirklich einer der schnellsten im Feld ist, sowohl in der Quali als auch im Rennen, ne?
Werden übrigens sehr spannende Fahrernoten. Mhm. Ne? Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mal an dieser Stelle die nächste Episode. Traditionell beschließen wir damit unsere Berichterstattung zu einem Grand Prix. Sind die Fahrernoten, wo wir wirklich alle 20 Piloten dann nochmal genau unter die Lupe nehmen und darauf eingehen, wie sie denn unserer Meinung nach abgeschnitten haben in Relation zu ihrem Auto, in Relation zu ihrer sonstigen Form. Das wird dieses Mal, glaube ich, besonders knifflig, denn Oscar Piastri ist ja nicht der Einzige, der so ein bisschen off-Wochenende
hat. Ja, Norris natürlich auch. Also der hat jetzt natürlich die Steilvorlage gehabt, ne? In dem Moment, wo Piastri da rausgekracht ist im Qualifying, hatte man jetzt gedacht, okay, Norris auf Pole und dann wird die WM richtig spannend. Ja, war dann Pussy war da nicht so. Also Platz 7 sowohl in Qualifikation als auch im Rennen. Viele haben sicherlich gehofft nach der, sagen wir mal, kann man ja auch so sagen, verpatzten Qualifikation von Norris, dass er dann im Rennen sich nach vorne wühlt. Aber das hat nicht wirklich was, oder daraus wurde nichts viel mehr. Wir haben es ja schon angesprochen, also Heckflügel relativ groß, Endgeschwindigkeit auf den langen Geraden dementsprechend auch nicht besonders hoch gewesen, wenn man dann eben noch in DRS-Trains ist, und das war er ja dann auch recht häufig. Er ist, hat ja gut aufgeschlossen teilweise, ne? Aber dann konnte er halt nichts mehr machen, keine Akzente setzen. Und er ist ja, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber er ist ja hinter Tsunoda ins Ziel gekommen, genau. Ja, also ich glaube, außer Tsunoda hast du da vielleicht noch Fernando Alonso, und viel leichter wird es dann, oder viel schwieriger kann es dann eigentlich gar nicht mehr werden. Die machen sich breit, die wissen, wie man verteidigt, und das sind da wirklich Spezialisten, und so ein Tsunoda, der war natürlich dann ja mit dem Messer oder mit dem Samurai-Schwert in dem Fall zwischen den Zähnen unterwegs, weil der hat natürlich, der brennt nach Punkten, ne? Der will sich beweisen, und dem brauchst du es nicht sagen, dass er da irgendwie die Position hält. Der hat da alles gegeben, und dann ging halt einfach nicht viel. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob Max Verstappen, selbst Max Verstappen in dem gleichen Auto unter den gleichen Bedingungen, wenn er eben die Prämisse, muss natürlich auch gegeben sein, die Qualifikation verpatzen, dann da im Mittelfeld unterwegs ist, viel besser ausgeschaut hätte. Vielleicht hätte er wirklich ein paar aggressivere Manöver versucht zu fahren, aber DRS-Train und ist DRS-Train, und wenn das Auto nichts hergibt, die Endgeschwindigkeit kann auch Max Verstappen nicht wirklich beeinflussen, und darauf kommt es halt da extrem an auf der Strecke. Das muss man auch in Relation sehen. Also es soll jetzt keine Fragestellung von den Fähigkeiten von Verstappen werden, sondern vielmehr illustrieren, es gibt halt so gewisse Gegebenheiten, die kannst du als Fahrer, egal wie gut du bist, sehr, sehr bedingt nur ausgleichen, und dementsprechend bin ich der Meinung, Norris darf man zumindest fürs Rennen nicht zu stark kritisieren. Er hat selber gesagt, es hat von außen nicht so ausgeschaut, aber er war im Prinzip am Limit dran, viel mehr oder kaum mehr zu extrahieren aus dem Auto. Ich glaube ihm da, ehrlich gesagt.
Das ist schön, dass du ihm da glaubst, und sein Teamchef glaubt ihm da genauso. Andrea Stella hat nämlich sich nach dem Rennen auch geäußert, und er hat tatsächlich auch die schützende Hand da so ein bisschen über Lando Norris gelegt. Er hat gesagt, ich glaube, Lando Norris hatte ein starkes Rennen heute. Er ist da wirklich am Limit des Potenzials gefahren, das im Auto drin gesteckt hat. Ja. Und dann hat er noch gesagt, ich glaube, kein anderer Pilot hätte im Auto von Lando Norris heute mehr rausgeholt. Also ja, schon eine steile These auf jeden Fall. Er glaubt an seinen Piloten und er glaubt daran. Und das deckt sich natürlich mit den Aussagen von Norris an der Stelle, dass einfach nicht mehr drin war im Auto, ja. Und ich tendiere dazu, das auch zu glauben, denn auch im Quali war die Pace nicht so unbedingt da. Auch bei Piastri übrigens nicht so. Also das sah da zu keinem Zeitpunkt so aus, als hätten die beiden da ein Abo auf die erste Startreihe oder so. Dazu war die Strecke einfach zu speziell. Auch da hat Andrea Stella sich noch geäußert. Er hat gesagt, ja, insgesamt glaube ich, dass, ja, so wie das da gestern gelaufen ist, ist es einfach keine Strecke für uns, ja. Diese Art von Strecke mit eben langen Geraden, die spielt den McLaren da einfach nicht so in die Karten, und die Stärken der McLaren kommen da einfach nicht zum Tragen. Wir haben es gerade schon angesprochen, langgezogene, schnelle Kurven, da sind sie einfach, massig vorne. Viel Abtrieb, sehr guter Umgang mit den Reifen. Und also was hast du in Baku halt nicht, ne? Da hast du natürlich eine Streckencharakteristik, die ist übrigens ganz ähnlich wie Kanada, und da sahen die McLaren auch nicht gut aus. Ja, das war das einzige Rennen bisher eben in der Saison, wo sie wirklich Federn gelassen haben. Und Baku jetzt eben nochmal, wir haben lange Geraden, es wird dann hart abgebremst, dann gibt's kurze, relativ eckige Kurven, wo Abtrieb gar nicht so wichtig ist, da geht's eher um mechanischen Grip, und dann wieder Traktion, ja. Da sind die McLaren gut, aber nicht so gut wie andere tatsächlich. Und andere Parallele zu diesem Kanada-Wochenende ist nämlich auch, dass die Mercedes-Piloten sehr gut unterwegs waren. Russell hatte sogar gewonnen in Kanada, Antonelli war damals auf dem Podium, in Baku die Plätze 2 und 4 für die beiden. Und das, obwohl George Russell krank war, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber das ist, glaube ich, schon auffällig, ja, dass diese Streckencharakteristik McLaren gar nicht liegt, Mercedes dafür sehr. Und Red Bull oder beziehungsweise den Verstappen musste eh immer auf der Rechnung haben. Das hat er gestern einmal mehr bewiesen. Aber wer da auch nicht so wirklich zurechtkam. Und das ist natürlich eine bittere Pille für all unsere Scuderia Ferrari-Fans in der Community. Ja, auch die Roten haben da nichts gerissen in Baku. Und das ist einfach bitter. Ja, es war die Strecke eigentlich von Charles Leclerc. Er lag ja immer auf der Pole Position in den letzten 4 Jahren, hat da jede Pole geholt, war eigentlich immer der Schnellste, konnte das bisher noch nie in einen Sieg ummünzen. Jetzt wollte man es eben unbedingt schaffen dieses Jahr. Ein Ferrari-Sieg steht ja ohnehin noch aus. Ja, was war? Er setzt das Ding in der Quali auch in die Mauer. Wie viele andere vor ihm auch schon. Und ja, damit war Startplatz, ich glaube, 10 dann besiegelt. Ne? Lewis Hamilton startete sogar nur von P12. Er ist im Q2 schon ausgeschieden, obwohl er keinen großen Fehler gemacht hat. Er war einfach nur zu langsam.
Falschen Reifen unterwegs.
Enttäuscht. Ne? Er hatte die Hoffnung sogar, hat er gemeint vor der Session, dass er vielleicht ein Wörtchen um die Pole mitreden kann. Dann scheidet er im Q2 aus auf Platz 12. Das war wirklich, wirklich bitter, ja. Im Rennen hatte dann Charles Leclerc auch noch Probleme mit der Batterie. Also die wurde nicht voll geladen. Ihm fehlte dann ein bisschen Elektroleistung auf den Geraden. Somit war es auch sehr, sehr schwer, für ihn dann irgendwie Leute zu überholen im Pulk. Das hat dann Fred Vasseur tatsächlich noch erklärt und ihn dann ein bisschen in Schutz genommen. Es ist wirklich, wirklich brutal. Die Rede war von 2 Zehntel pro Runde, die das gekostet hat. Das ist natürlich nicht ganz ohne, ja. Vor allem die 2 Zehntel, die verlierst du dann natürlich auf der Geraden, auf der entscheidenden Geraden, wo es halt wichtig ist, eben aufzuholen, ja, und nicht zu verlieren. Richtig dumm gelaufen. Und was Fred Vasseur am meisten geärgert hat in dieser Geschichte, beziehungsweise ist es generell ein Problem, das sich durch die Saison durchzieht, Ferrari hat einfach eine miese Chancenverwertung. Ja? Wenn die anderen patzen, wenn die Favoriten irgendwie Federn lassen, dann ist niemals Ferrari zur Stelle und staubt ab, sondern halt immer jemand anders. Ja? McLaren hatten jetzt ein schlechtes Wochenende. Wer steht da vorne? Klar, Verstappen und Russell, die Chefabstauber schlechthin. Ja? Die haben das Ding halt wieder gemacht und Ferrari eben nicht. Ferrari hat irgendwie immer irgendwelche Problemchen, das summiert sich und natürlich dann die Szene schlechthin am Ende des Rennens noch wirklich irgendwie ein Stück weit bezeichnend für Ferrari im Jahr 2025. Da ist dann auch noch der Platztausch der beiden geplatzt. Eigentlich wollte Lewis Hamilton nämlich sich revanchieren und Charles Leclerc wieder vorbeilassen. Was ist denn da passiert?
Ja, also wir erinnern uns ja, zwischendrin war Hamilton nach dem Boxenstopp deutlich schneller. Er ist ja auf der invertierten Strategie unterwegs gewesen im Vergleich zu Leclerc und ist mit harten Reifen gestartet und dann auf Medium gewechselt. Leclerc hat es andersrum gemacht und weil er eben recht lang gewartet hat, war er dann erstens mit deutlich frischeren Reifen und auch den schnelleren Reifen vermeintlich unterwegs, hat dann mit 7 Meilenstiefeln auf Leclerc aufgeholt, dann hat Ferrari entschieden, dass man ihn vorbeilässt, dass er dann eben den DRS-Train, der sich da gerade vor ihm sozusagen formiert hat, dass er den attackieren kann. Er hat dann auch super schnell aufgeschlossen, ist dann aber nicht vorbeigekommen. Ne? Und das zeigt halt auch, dass es eben nicht so einfach ist. Also wenn du hinter einem Auto in Baku sozusagen bist, dann musst du ungefähr 0,7 Sekunden schneller sein, um relativ problemlos, also pro Runde relativ problemlos
Überholdelta, ne?
Um da vorbeizukommen. Das haben die Ingenieure von, ich glaube, Racing Bulls und McLaren, glaube ich, gesagt. Ja. Und die werden wahrscheinlich Bescheid wissen. Ja. Und es waren ja ein paar Autos vor ihm. Ne? Also namentlich waren es Lawson, Tsunoda und dann eben Lando Norris, genau.
Norris.
Und kannst du dann halt nicht machen. Außer natürlich, wenn da jemand einen Fehler macht, da hat er natürlich dann bis zum Schluss drauf spekuliert. Und das ist dann auch der springende Punkt gewesen. Ricardo Adami, sein Renningenieur, hat ihm dann zweimal sozusagen gesagt, er soll Leclerc vorbeilassen. Einmal relativ komfortabel, so, naja, ich glaube, es war am Anfang der letzten Runde. Da hat dann Hamilton aber dann nach dem Rennen gesagt, also das hat er zwar mitbekommen, aber irgendwie im Tunnel und wollte da einfach noch schauen, ob da jemand einen Fehler macht. Und dann, als er ihn dann vorbeilassen wollte, dann hat er einfach nicht genug auf die Bremse getreten. Also er hat gesagt, er ist vom Gas gegangen und auf die Bremse getreten. Adami hat es mir kurz vor Startziel dann auch nochmal gesagt, beziehungsweise vor Startziellinie. Das war dann zugegebenermaßen relativ spät.
Aber man hat es gesehen.
Er hat deutlich abgebremst. Ich unterstelle ihm da jetzt nicht unbedingt Böswilligkeit, das auf keinen Fall. Er hat auch gesagt, er wird sich definitiv noch bei Leclerc entschuldigen. Also es war direkt nach dem Rennen, als er das gesagt hat. Aber es war natürlich dann auch ein bisschen unglücklich. Ne? Also weil ich glaube, auf der Startziel überholst du die nicht mehr. Klar, von hinten ist dann auch noch Hatcher gekommen. Der war 2 Sekunden hinter Hamilton, beziehungsweise hinter Leclerc in dem Fall. Und da muss Hamilton natürlich auch aufpassen, dass er da nicht zu sehr bummelt. Dann wäre der nämlich dann nur noch auf Platz 10 gewesen, der gute Lewis, aber hätte man sicherlich besser hinbekommen können. Leclerc darauf angesprochen und dann gemeint, naja, eigentlich ist es jetzt nicht so wichtig. Es gibt zwar diese Absprachen, aber da ging es halt, wie gesagt, um Platz 8 und 9. Ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Was soll's. Also ich Happy
aber
war
er happy
natürlich
war er
nicht.
Er hat auch gesagt, es war kein Teamwork. Also das ist dann schon eine Spitze. Ich weiß nicht, ob er das so daher gesagt hat oder ob es da schon
irgendwas gibt. Ich glaube, das darf
gibt,
man nicht zu groß machen, weil die beiden, die verstehen sich auch ja ganz gut. Nicht so gut aus meiner Sicht wie Sainz und Leclerc, aber es sind trotzdem, glaube ich, ganz gute Buddies. Das sieht man dann auch schon immer wieder. Also die haben sich ja auch, als Lewis Hamilton noch bei Mercedes war, auch ganz gut verstanden, Leclerc und Hamilton. Also das kommt auch nicht von ungefähr, so die Freundschaft. Aber es gibt noch Mini-Anmerkung dazu, vielleicht schafft ihr es noch rechtzeitig. Schau mal auf die Instagram-Stories von Charles Leclerc. Der ist nämlich zusammen mit Carlos Sainz tatsächlich unterwegs gewesen und aufgrund von Unwetter mussten die beiden dann in Italien zwischenlanden und sind dann an einem Opel-Van zusammen unterwegs gewesen zu ihrer nächsten Destination. Das war auch ganz lustig. Also die sind großartig. Auf jeden Fall weiterhin gut befreundet und freuen sich füreinander. Dieses Mal Leclerc mehr für Sainz als Sainz für Leclerc sicherlich. Aber ja, so sieht es eben aus. Aber das ist immer bei Sainz eigentlich, ne?
Ja, was Hamilton und Leclerc, gleich. Was Hamilton und Leclerc angeht, müssen es die Hunde regeln, glaube ich, über die Hundefreundschaft. Und wer uns aufmerksam zuschaut und auch immer unsere Fahrernoten guckt, der weiß, wie die Hunde heißen. Ich habe es mir jetzt auch gemerkt, Roscoe ist der Hund natürlich von Lewis Hamilton
so
und
sieht's
Leo
aus, ja.
heißt der Hund von Charles Leclerc. Hätte ich das mal vor ein paar Wochen gewusst. Naja, aber du hast schon gesagt, Carlos Sainz, der ist natürlich ein gefragter Mann. Über den werden wir sehr ausführlich noch in unseren Fahrernoten sprechen. Erwähnen wir hier jetzt nur noch kurz ganz am Ende der Episode, bevor wir dann wirklich mal einen Deckel drauf machen müssen. Ist natürlich die Frage, war es jetzt ein Befreiungsschlag für Carlos Sainz? Ganz großartiges Ergebnis natürlich. Hat er dem guten Qualifying hauptsächlich zu verdanken. Da hat er im Q3 die Nerven behalten. Er hat eine sehr schnelle und gute Zeit hingelegt, bevor dann eben die Regentropfen kamen und bevor dann nochmal ein paar Abbrüche kamen und hinten raus ging es dann nicht mehr so schnell. Der Einzige, der sich massiv verbessert hat, war natürlich Max Verstappen. Aber Sainz konnte dann vorne bleiben, ist von Platz 2 ins Rennen gegangen mit seinem ehemaligen Toro Rosso-Teamkollegen. Erste Startreihe, sehr, sehr lustig. Und es war auch tatsächlich das erste Williams-Podium seit, streng genommen seit 2021. Da hat George Russell bei diesem Nichtrennen in Spa P2 belegt. Aber es war das eigentlich erste richtige Williams-Podium in dem richtigen Rennen seit 2017. Und ausgerechnet damals war das Podium auch in Baku und das hat damals Lance Stroll geholt, muss man sich auch mal vorstellen. Der wurde da noch auf der Ziellinie aufgeschnupft von Bottas. Ist statt dem zweiten Platz war es dann nur ein dritter, aber ganz lustig. Damals hat Ricciardo gewonnen. Bottas auf Mercedes war wie gesagt Zweiter und ein Williams Dritter, genauso war es gestern auch in Baku. Wieder ein Red Bull vor einem Mercedes, vor einem Williams. Schönes Ding auf jeden Fall. Und bevor wir noch weiter erzählen, ich möchte noch ganz, ganz kurz anfügen, Honorable Mention auf jeden Fall für den bisher, wie ich finde, schönsten Pokal der Saison. Habt ihr den gesehen?
Ist
euch aufgefallen? Ich fand ihn so richtig spacig. Ja, der war, also von der Form her war der in Baku schon öfter so, aber der war gestern wirklich mega geil. Schwarz und mit roten LEDs, das hatte definitiv irgendwas von Star Wars, finde ich.
Übrigens, wo wir von Lance Stroll gesprochen haben, der ist jetzt ein Platz und einen Punkt vor Carlos Sainz in der WM-Wertung. Wir haben ja unser Sainz vs. Albon Video hier. Könnt ihr auch nochmal draufschauen. Da sind natürlich jetzt ein paar Dinge überholt. Grundsätzlich ist es natürlich weiterhin gültig. Könnt ihr so gerne reinschauen danach, aber dementsprechend Carlos Sainz jetzt auf Platz 12 in der WM mit 31 Punkten und wenn er noch 8 Punkte aufholt, dann ist er tatsächlich punktgleich mit Isaac Hutcher, der auf Platz 9 gerade residiert und der ist seinerseits ein Punkt hinter Alex Albon aus. Also sieht schon alles sehr viel freundlicher inzwischen aus für Carlos Sainz.
Pass mal auf, wir müssen einfach öfter solche Episoden machen. Ich glaube, Carlos Sainz hat die bestimmt gesehen und sich gedacht, dann fahre ich doch mal schneller jetzt in Baku. Es gibt uns mal bitte Vorschläge, über welches Fahrerduo wir als nächstes sprechen sollen, damit da mal die Ergebnisse sich einstellen.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Und ich finde es übrigens auch witzig, dass die in einem Opel-Van unterwegs sind. Die hätten sicher, weiß Gott, was irgendwie rauslassen können mit ihren Millionengehältern. Also fand ich ja irgendwie auch ganz sympathisch, als sie da gestrandet sind sozusagen in Italien. Gut, dann machen wir noch mal ganz kurz die letzten Honorable Mentions. Und zwar sonst wird es hier einfach zu lang. Die große Episode, wie gesagt, sind die Fahrernoten. Liam Lawson hat natürlich Mega-Wochenende gehabt, hat seinen Teamkollegen, das auch nicht allzu einfach, in den Schatten gestellt. Isaac Hutcher, starke Quali, starkes Rennen und am Ende auch gut gegen Tsunoda verteidigt. Wobei da gibt es wahrscheinlich dann auch intern so Absprachen, die generell gelten, dass man sich da nicht gegenseitig abschießt. Dann George Russell, der hatte ja, Grippe hat jetzt Toto Wolff gesagt, also auf jeden Fall große Halsschmerzen das ganze Wochenende schon über.
Der klang richtig scheiße gesagt, am Freitag, ey.
Barry White mäßig so teilweise, den Kampf verstanden. Hat er gesagt. Und das ist schon schwierig gewesen. Er hat gesagt, also Baku ist jetzt eine Strecke, die ist physisch nicht so anspruchsvoll. Das heißt, wenn das auf einer anderen Strecke, zum Beispiel eben in Singapur gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich am Freitag entschieden, wisst ihr was, ich bin raus, soll das der Ersatzfahrer machen. Das wäre dann in dem Fall Valtteri Bottas gewesen. Und auch trotzdem das Maximum rausgeholt. Also wieder Abstauber Nummer 1. Also der George, der sollte lieber mal nächstes Jahr ein richtig gutes Auto bekommen. Den will ich mal wirklich im WM-Kampf sehen, denn das kann er sicherlich. Und auch bitte. Antonelli hat jetzt gezeigt, dass er mit dem Druck umgehen kann. Also erstmal starke und kämpferische Leistung am ganzen Wochenende. Und der war ja in der Quali auch schon mal auf Messerschneide und hat dann aber die Nerven behalten und hat gezeigt, dass er eben durchaus sein Geld wert ist. Das momentan ja auch noch nicht so wahnsinnig teuer ist, Formel-1-Verhältnisse sicherlich. Ja, und Tsunoda, wie gesagt, den haben wir auch schon angesprochen. Wird auch interessant, ob der sich jetzt stabilisiert und dann vielleicht doch noch das Cockpit für 2026 sicher kämpfen kann. Ich persönlich würde es ihm wünschen. Die Updates aus Monza und Baku, wenn die gezündet haben, sollten auch langfristig auf anderen Strecken, die eine andere Charakteristik haben. Wie gesagt, haben wir erzählt, Singapur ist jetzt eher High Downforce. Danach kommen die mit den schnellen Kurven und den mittelschnellen. Also wenn das da auch gut funktioniert, vielleicht kann der Yuki dann noch was reißen. Schauen wir mal.
Mehr cool. Alles klar.
Ach, stopp, eine Sache.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier.
Weil wir es bei Norris und Piastri vergessen haben, tatsächlich bei allem, was da schiefgelaufen ist, ist Piastri besser davon gekommen, als wenn es ein Doppelsieg gewesen wäre und er Platz 2 hinter Norris eingefahren hätte. Also das ist so ein bisschen dieses, was Max Verstappen die Saisons vorher hatte, oder beziehungsweise was man ihm so nachsagt, selbst wenn alles schlecht läuft, hat er da irgendwie noch Punkte gut gemacht oder kaum welche verloren. Also darf man auch nicht vergessen. Hackt natürlich auch an Norris, aber so ist es.
Ja, spannend auf jeden Fall. Also wir werden da sicher noch ausführlicher drüber reden in den kommenden Wochen. Der WM-Kampf, der biegt jetzt wirklich auf die Zielgerade ein und vielleicht mischt der gute Verstappen da noch mit. Das wäre der komplette Wahnsinn. Also wenn Verstappen diesen Titel noch holt, dann wirklich, weiß ich nicht, dann ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut dreimal oder so. Es wäre wirklich kompletter Wahnsinn. Anyway, dann lasst uns hier mal an der Stelle stoppen. Für diese Folge war es das auf jeden Fall und wie gesagt, wir werden in unseren Fahrernoten nochmal ganz genau hingucken auf alle 20 Piloten, ihre Leistung in Aserbaidschan nochmal genauer bewerten und ich hadere jetzt schon ein bisschen, es wird einige schwere Entscheidungen geben. Ich prophezei, wir werden hier und da ein bisschen auseinanderliegen, mein Lieber, glaube ich. Ja, bin sehr gespannt. Also auf jeden Fall nicht verpassen, Freunde, wenn ihr nicht eh schon abonniert habt, dann ist das jetzt eure Aufforderung, die letzte in dieser Folge. Abonniert gerne, dann verpasst ihr in Zukunft nichts von dem, was wir machen. Wir haben eine ganze Menge in Planung, wie immer. Und ja, bis zum nächsten Video. Formel 1 ist das Allerbeste, was es gibt. Deswegen sagen wir auch immer, mehr Formel 1 ist mehr gut. Diesem Motto folgen wir und produzieren fleißig weiter. Bis dann. Ahoi!